Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Horeb, aus Wien, aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus, begrüßt Sie am Mikrofon Michaela Hastetter. Heute zum Thema: Vor seiner Kälte erstarren die Wasser. Psalm 147, 17. Eine fastenzeitliche Meditation mit einer Psalmauslegung von Augustinus. Liebe Hörerinnen und Hörer, über Europa breitet sich am Übergang von der ersten zur zweiten Fastenwoche eine extreme Kältewelle aus. Ihr wird vereinzelt Schneefall vorausgehen, der in den nächsten Tagen noch zunehmen soll. Mit dieser extremen Kälte erstarrt die Natur in ihrem ersten frühlingshaften Keimen und hält gleichsam den Atem an. Wo hier und da schon ein anfangshaftes Knospen an den Bäumen zu sehen war, wo die ersten Frühlingsboten zarte grüne Ansätze aus der Erde trieben, wird sich Schnee auftürmen. Oder, wo dieser ausbleibt, alles zumindest von einer dicken Eisschicht überzogen sein. Wo einst Pfützen und kleine Bäche den Himmel spiegelten, werden sich bizarre Eisformationen bilden. Wenn die Kältewelle erst einmal angerollt ist, wird man Eiskristalle antreffen, soweit der Blick reicht. An den Fenstern, an den Dachrinnen, an den Häuservorsprüngen, an Autos und Parkbänken. Alles Wasser wird einfrieren. Wasserfälle werden im Sturz erstarren und Eiszapfen wie Orgelpfeifen aufgereiht sein. Und wie die Wolle von geschorenen Schafen nach der Schur werden die Schneeflocken im Schneegestöber aus den Höhen herabstürzen. Mal werden die Flocken leise zu Boden sinken, mal in dicken Knäueln durch die Luft wirbeln. Jede von ihnen, die in den kommenden Tagen so zahlreich vom Himmel fallen werden, wird in ihrer kristallinen Struktur einzigartig sein. Ein himmlisches Kunstwerk aus gefrorenen Wassertröpfchen. Betrachtet man die Eis- und Schneekristalle, welche in diesen eiskalten Tagen unsere Städte und Landschaften in winterliches Weiß getaucht haben, und noch weiter mit ihrem eisigen Deckweiß überziehen werden, kommt einem das altehrwürdige Psalmwort in den Sinn. Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reif aus wie Asche. Eis wirft er herab in Brocken, vor seiner Kälte erstarren die Wasser. Drei Winterphänomene, die von gefrorenem Wasser herrühren, vereinigen sich in diesem kleinen Psalmvers 147, 17. Schnee, Reif und Eis. Alle drei gehen aus der Hand des Herrn hervor. Er spendet sie. Er wirft sie herab. Er streut sie aus. Doch jedes der drei Kälteerzeugnisse wird mit einem Vergleich versehen, der mit der gefrorenen Wasserformation so in gar keiner Beziehung stehen will. Was aus der lateinischen Vulgata-Fassung noch augenscheinlicher hervorgeht. Ich lese den Psalmvers zunächst in Latein und dann in einer wörtlichen deutschen Übersetzung. Quidat nivem velut lanam, nebulam velut kinerem spargit, qui missit crystallum suum velut frustra panis. Auf Deutsch: Der Schnee gibt wie Wolle, Nebel wie Asche ausstreut, der seinen Kristall sendet wie Brotbrocken. Eine ältere deutsche Übersetzung von Arthur Weiser hat diesen Vers so wiedergegeben: Der Schnee wie Wolle gespendet und reif wie Asche verstreut, der hinwirft sein Eis wie Brocken. In dieser älteren deutschen Übersetzung tritt die Abhängigkeit des Tertiumkomparationes vom Verb deutlicher hervor. Schnee wird wie Wolle gespendet, Reis wie Asche verstreut, Eis wie Brotbrocken herabgeworfen. Dennoch lässt sich schon auf dieser wörtlichen Ebene nur unschwer feststellen, dass bei diesen fortschreitenden Vergleichsketten sich Ausgangsbild und Vergleichsbild vom Bildwert her immer weiter entfernen. Der Vergleich des Schnees mit frisch geschorener Wolle ist von der weißen Farbe zumindest assoziativ noch nachvollziehbar. Doch beim hellweißen Reif oder Nebel im Vergleich zur grauschwarzen Asche oder gar beim glasklaren Kristall im Vergleich zu den undurchsichtigen Brotbrocken sind Zeichenträger und Designat materialiter weit auseinandergerückt. Von daher ist es nicht überraschend, dass die in diesem Psalmvers gegebene Trias der eiskalten Naturphänomene Schnee, Reif oder Nebel, Eis oder Kristall mit ihrem dreifachen Bezug auf ein vom jeweiligen Phänomen selbst immer weiter entfernte Dingnatur Wolle, Asche und Brotbrocken den heiligen Augustinus zu einer das wörtliche Verstehen übersteigenden allegorischen Deutung der einzigartigen Verwandlungen veranlasst hat, die sich für uns heute gerade in der neu begonnenen österlichen Bußzeit als fastenzeitliches Meditationsthema anbieten, das nun zeitgleich mit dem Kälteeinbruch einhergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Vor seiner Kälte erstarren die Wasser, Psalm 147,17. Eine fastenzeitliche Meditation mit einer Psalmauslegung von Augustinus. Ich lese den Psalm nochmal vor. Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reis aus wie Asche. Eis wirft er herab in Brocken. Vor seiner Kälte erstarren die Wasser. Bei allen drei Bildern der Verse 16 und 17 und ihren Bildentsprechungen konstatiert Augustinus eine Verwandlung vom Kalten zum Warmen, vom kalten Schnee zur wärmenden Wolle, vom kalten Nebel zur glühenden Asche und vom kalten Kristall zum warmen, frisch gebackenen Brot. Die eigentliche Spitzenaussage in Augustinus' Psalmenexegese läuft auf das Phänomen zu, dass aus Kristall Brot wird. Was kann mit dem Psalmwort und seinen Verwandlungsketten also gemeint sein? Kalt ist der Schnee, kalt der Nebel und kalt der Kristall, den wir hier vor der winterlichen Vorstellung her als einen Bergkristall in einer kalten Berghöhle gleich ewig gefrorenem Eis, so zumindest die antike Vorstellung, fassen können. In seiner allegorischen Auslegung deutet Augustinus nun Schnee auf die geistige Kälte, den kalten Nebel auf geistliche Unwissenheit und den eiskalten Kristall auf eine im Spirituellen verankerte Herzenshärte und Herzenskälte des Menschen. Doch schon im wörtlichen Verständnis von Psalm 147 bleiben die winterlichen Kältephänomene nicht bestehen, wenn es im nachfolgenden Vers 18 heißt: Er sendet sein Wort aus und sie schmelzen. Er lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser. Rein literarisch mag hier im Hintergrund eines von Weiser eingebrachtes, für einen Orientalen selten zu beobachtendes Naturphänomen gestanden haben, dass gefrorenes Wasser in Schnee, Reif- oder Eisformationen schmilzt und zu Wasser wird. Sozusagen als natürliche Illustration des machtvollen Wirkens Gottes und seines Wortes in Natur und Geschichte. Auch für Augustinus steht in der Auslegung dieses Psalmworts hier die Wirkkraft des göttlichen Wortes und des Pneumas im Mittelpunkt, von dem die eigentliche Transformation des Kalten und Eisigen nun nicht im Sinne eines Schmelzvorganges in flüssiges Wasser, sondern vielmehr die Verwandlung von Kalten in Warmes geschieht. Im Wirkraum des Wortes und des Geistes wird gleichsam die Kälte des Schnees zu warmer Wolle, und zwar zur Wolle eines wärmenden Gewandes, die des Nebels zur feuerwarmen Asche und die Kälte des Kristalls zum ofenwarmen Brot. Im wärmenden Wollgewand sieht Augustinus das Gewand Christi vorgebildet, in der feuerwarmen Asche die Demut feuriger Buße und im frisch gebackenen, noch warmen und weichen Brot eben das, was andere zu nähren vermag. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer fastenzeitlichen Meditation mit dem heiligen Augustinus. Augustinus blieb in seiner Interpretation des Psalmwortes mit der Transformation der drei Winterphänomene in warme Dinge nicht in einer allgemeinen Annäherung an geistliche Verwandlungsprozesse stehen, sondern er spitzte seine Auslegung personal zu. Bei wem denn hat sich so ein Verwandlungsprozess von eiskalt zu glühend heiß vollzogen? Augustinus braucht nicht weit zu suchen, um in der neutestamentlichen Erfüllung des Psalms 147 einen der großen Bekehrungsgeschichten der frühen Kirche angedeutet zu sehen, als aus dem steinarten, als aus dem steinharten Christenverfolger Saulus der glühende Völkerapostel Paulus wurde. Saulus Paulus stellt für Augustinus das eindrücklichste Beispiel einer solchen Verwandlung vom Harten und Kalten zum Warmen und Weichen dar, vom eiskalten, harten Kristall zum warmen und weichen Brot. Wörtlich schrieb Augustinus: Paulus war nicht nur kalter Schnee vor seiner Bekehrung, sondern auch harter Kristall, da er trotz seiner Kenntnis des Gesetzes und der Christusprophetien durch Mose und die Propheten die Christen hart verfolgte und zur Steinigung des Stephanus beitrug. Er blitzte der Wahrheit entgegen und erhärtete sich gegen die Sonne. Für diesen Kristall war die sonst seltene Auflösung durch Wärme bestimmt. Soweit Augustinus. Für den Schmelzprozess dieses nach antiker Vorstellung in einem Bergkristall ewig gefrorenen Wassers war das von Gott gesendete göttliche Wort Christus und das göttliche Wehen des Heiligen Geistes vonnöten, dass dieses hart gefrorene Wasser zum Rieseln bringen sollte. Augustinus sieht diese prophetische Vorankündigung aus dem Psalm in der Apostelgeschichte verwirklicht, wo tatsächlich der harte und kalte Bergkristall Saulus durch die Stimme aus dem Himmel verwandelt wurde. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So heißt es im 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Nur mit einer solchen wortgewaltigen Stimme konnte nach Augustinus die Gesteinshärte des saulinischen Bergkristalls aufgeweicht werden. Damit hat Augustinus auch mögliche Trugbilder angesichts solcher harten Kristalle entlarvt und den Weg der Enttäuschung aufgezeigt für alle diejenigen, die sich durch das glänzende Aussehen und die blendend weiße Farbe von kalten und steinharten Kristallen täuschen lassen, ohne gleich ihre eigentliche Herzenshärte und Eiseskälte wahrzunehmen. Denn auch Saulus hatte Bewunderer und Nacheiferer. Was allein schon daraus hervorgeht, dass die Steiniger des Stephanus ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes niederlegten, der Saulus hieß. Das Anhangen an Kristallen, ob ihres glänzenden Aussehens und ihrer weißen Farbe, wird von Augustinus als geistlose Täuschung entlarvt, da dieser harte und eiskalte Kristall die Kirche Christi verfolgt hat. Somit differenziert Augustinus in Bezug auf die Gestalt des Saulus bei den vier Eigenschaften des Bergkristalls zwischen den wahren, aber negativen Konnotationen kalt und hart und den geistlosen Täuschungen glänzend und weiß. Glänzend und weiß sieht der Paulus in seiner Eigenschaft als Hebräer aus Hebräern unter dem Gesetz der Pharisäer, hart und kalt in seinem Eifer als Verfolger der Kirche Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun in einem zweiten Schritt in dieser abendlichen Meditationssendung die augustinische Meditation weiter ausziehen und für uns selbst in dieser österlichen Bußzeit, an deren Anfang wir stehen, fruchtbar machen. Kommen wir daher nochmals auf die drei Bilder des Psalms und ihre Vergleiche zurück. Denn diese Transformation, die das Psalmwort anführt, vom Kalten zum Warmen, hat nicht nur einmal für die Bekehrung des Saulus zum Paulus gegolten. Sie ist auch uns als Bild imperativ aufgetragen, nämlich von unserem geistigen Schnee zur spirituellen Wolle, von unserem geistigen Nebel zur spirituellen Asche und von unserem geistigen Kristall zum Brot zu schreiten. Die Fastenzeit ist dafür ein herausragender Moment im Kirchenjahr. Denn durch das Fasten soll ja gerade alles Harte und Kalte in unserer Gottes- und Nächstenbeziehung geläutert werden, weich und warm werden. Und auch die Selbsttäuschungen des nach außen glänzenden und makellosen Weißen überwunden werden. Augustinus hatte bei der ersten Transformation der Psalmbilder, also vom Schnee in Wolle, das Gewand Christi vor Augen gehabt, ohne dies allerdings näher zu spezifizieren. Wie ließe sich gerade diese erste Winterbildtransformation auf unseren fastenzeitlichen Pilgerweg anwenden? Wann sind wir schneegleich und sollen wie Wolle werden? Schnee kann in Massen bedrohlich sein, Wege und Straßen blockieren, Verkehr lahmlegen, Häuser unter sich begraben. Wird Schnee zur Wolle, zum wollenen Gewand, wird Leben in Wärme und in Würde möglich. Für diese Transformation tritt der Christ in der Fastenzeit freiwillig in einen Zustand des Hungrig- und Nüchternseins. Ein Zustand, den schon die frühe Kirche in einer Wein- und Fleischabstinenz für gut geheißen und praktiziert hat. Der eigentliche geistige Sinn dieser freiwilligen asketischen Übung des Verzichts auf Nahrung bestand und besteht bis heute nicht in einer asketischen Höchstleistung der Körpernegation, sondern vielmehr in der Übung des wahren Fastens, des Fastens von der Sünde und der Übung der Tugend, wie dies vor vielen Jahrhunderten der heilige Hieronymus ausgedrückt hat. Daher ist und bleibt Fasten unvereinbar mit Streit, Feindschaft, Zwietracht und Ungerechtigkeit. Ein Fasten ohne Tugend gleicht nach der heiligen Melanie der Jüngeren einer Braut ohne Schmuck, die einzig und allein schöne Schuhe trägt. Von diesem urchristlichen Verwandlungsprozess durch das Fasten, von der Kälte des Egoismus zur Wärme der Nächstenliebe, wird auch verständlich, warum man sich in den ersten christlichen Jahrhunderten so sehr gegen das Fasten der Heretiker aufgelehnt hatte. Sie trugen ja Streit in die Kirche und zerstörten die Einheit des mystischen Leibes Christi. Daher war den frühen Christen ihr Fasten suspekt. Denn Fasten trug immer zum Aufbau der Kirche bei und damit zu ihrer Einheit. Da es mit dem Verzicht auf das kalte Vorrecht des Egos in körperlicher und geistiger Hinsicht einherging und den Mensch Kraft der wohltuenden Geisteswärme wieder gottfähig und gemeinschaftsfähig machte oder mit dem Psalm gesprochen, weich und warm werden ließ. Wenn Augustinus im ersten Psalmbild der Verwandlung vom Schnee zur Wolle ein Bild auf das eine und ungeteilte Gewand Christi sieht, bekommt das Fasten auch eine spirituelle, ökumenische Qualität, aus der die Kraft für die Einheit der Christen erwächst. Viel zu oft stoßen sich Orthodoxe und Katholiken an den gegenseitigen Fastenregeln. Man wirft sich Abweichung von der Tradition vor, die jeweils vom anderen verraten worden sei. Katholiken würden zu wenig intensiv und auch viel zu kurz fasten. Orthodoxe würden zwar streng und von tierischen Nahrungsmitteln sich enthaltend fasten, aber Wein erlauben. Blickt man in die Kirchengeschichte, hat sich das christliche Osterfasten relativ parallel im Westen und im Osten entwickelt. Ganz am Anfang, etwa bei Irenäus von Lyon, war es nur ein Tag, an dem vor dem heiligen Osterfest gefastet wurde. Bei Hippolyt sind es dann schon 2 Tage, Freitag und Samstag, mit äußerst strengem Fasten. Nur Schwangere und Kranke waren ausgeschlossen. Und wer auf einer Seereise am Fasten verhindert war, musste die Fasttage, diese 2 strengen Tage, dann vor Pfingsten nachholen. Später wurden aus den 2 Tagen 6 Tage Fasten vor dem Osterfest, die dann auf die biblische Zahl der 40 Tage ausgeweitet wurden, wie man es beispielsweise beim heiligen Athanasius in einem Brief findet. Wie gestaltet sich nun dieses Fasten, bei dem man vom Kalten zum Warmen, zum Harten zum Weichen hinüberschritt, in Ost und West? Im lateinischen Westen begann man die Osterfastenzeit 6 Wochen vor dem Ostersonntag, die Sonntage ausgenommen. Da dies rechnerisch allerdings nur 36 Tage ergab, also 6 mal 6, weil die Sonntage ja ausgeschlossen waren, fehlten 4 Tage, weshalb man früher beginnen musste, was dann den Beginn des Osterfastens am Aschermittwoch ergab. Diese Praxis lässt sich im Westen bis ins frühe 3. Jahrhundert nachweisen. Im Osten war die Sache etwas anders. Im christlichen Osten weigerte man sich, auch an Samstagen zu fasten. Sonntage waren ja von alters her vom Fasten ausgenommen. Da nun 2 Tage in der Woche fehlten, musste man, um auf die Zahl 40 zu kommen, früher beginnen. Denn die 6 Wochen bis Ostern ergaben nur 30 Fastentage. 6 mal 5 ist 30. Deshalb musste man eben noch früher, als es im lateinischen Westen Praxis war, beginnen, sodass die östliche Osterfastenzeit bereits 8 Wochen vor Ostern begann, Samstage und Sonntage in der alten Kirche ausgenommen. Da der Samstag vor dem Osterfest als der urchristliche Fasttag schlechthin auch im Osten bestehen blieb, fastete man dort einen Tag länger, nämlich 41 Tage. Ob nun 40 Tage im lateinischen Westen oder 41 Tage im Osten, ist Ost und West vom Sinn her in der Fastenzeit denselben Weg gegangen. In beiden Fastenzeiten ging es um Buße und Einkehr. Es ging um die Transformation des verhärteten und erkalteten Herzens hin zu einer liebenden christlichen Existenz, von der alles Harte und Kalte im Wirkraum des Heiligen Geistes warm und weich wurde. Auf diese Weise wird der mit Hilfe des Fastens im Wirkraum des Heiligen Geistes transformierte Mensch dann selbst letztlich christusförmig. Dann wird der einstmalig eiskalte Reif das göttliche Wort ausstreuen helfen in der Leichtigkeit der Asche, die überall hingelangt, wenn sie der Wind verweht, um die Nebel der Unwissenheit zu beseitigen. Dann werden vormals eiskalte und harte Kristalle eucharistiefähig und sich wie kleine und demütige Brotbröckchen verschenken, die den Hunger so vieler stillen helfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in unserem fastenzeitlichen Pilgerweg in die Kältewelle des Psalms 147 eingetreten, der dann auch das Abklingen der Winterphänomene beschreibt. Wir haben ihn gehört, sind ihn durchgegangen, haben mit Ehrfurcht angeklopft und seine Inhalte mit Liebe auszuschöpfen versucht, wie dies Augustinus einmal als Methode in einem anderen Psalm vorgeschlagen hat. Hören, durchgehen, mit Ehrfurcht anklopfen und mit Liebe ausschöpfen, dies ist uns bei der Meditation des göttlichen Wortes aufgetragen, dass auch unseren Schnee, unseren Reis, unsere Kristalle aufweichen und schmelzen will zu lebendig rieselndem Wasser. Denn Schnee, Reif und Kristall bin ich in meinem Stolz, in meiner Auflehnung gegen Gott, in meiner Herrsch- und Streitsucht, in meiner Rechthaberei. Demütige Wolle, Asche und Brot soll ich werden. Wolle, die das Gewand der Einheit spinnt. Asche in rechter Bußgesinnung, um dann Anteil am Osterbrot zu bekommen. Brot soll ich harter Kristall werden. Brot von seinem Leib, der die Kirche ist.
In der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation besprach Dr. Michaela Hastetter, Dozentin am Internationalen Theologischen Institut Trumau und Gastprofessorin in Heiligenkreuz, eine fastenzeitliche Meditation mit einer Palmauslegung von Augustinus mit dem Titel »Vor seiner Kälte erstarren die Wasser«.